Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Musikwinkel Podcast. Ich muss ehrlich zugeben, bis vor ein paar Jahren wusste ich nicht, dass der Bogenbau ein eigenes Handwerk ist. Zum Glück habe ich heute Christian Leicht im Gespräch. Er ist Bogenbauer und wir sprechen über die Besonderheiten des Bogenbaus, über Christians Weg ins Handwerk und die schwierige Situation, an Holz zu kommen. Bevor es aber losgeht, erlaubt mir einen ganz kurzen Werbeblock in eigener Sache. Am 26. und 27. September diesen Jahres findet die Fachtagung Zukunft Musikinstrumentenbau statt. Dort werden viele Forschungsergebnisse rund um den Musikinstrumentenbau präsentiert, aus den Bereichen Materialforschung, Digitalisierung, aber auch Fachkräftethemen werden besprochen. Begleitend gibt es eine kleine Ausstellung, wo man die Forschungsergebnisse auch hautnah erleben und anfassen kann. Den Link zur Veranstaltung findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und nun geht es aber los mit Christian Leicht und dem Bogenbau. Viel Spaß. Wo fangen wir an, Christian? Ich würde mal sagen, der Enrico Weller hat heute auch gesagt, der Name Leicht ist im Bogenbau ja auch kein Unbekannter.
Ja, das stimmt. Leicht ist im Bogenbau bekannt gewesen und aber mehr im Instrumentenbau. Also Streichinstrumente, Geigenbau, genau. Und das habe ich erst vor einigen Jahren erfahren, wo ich meinen Stammbaum mal rekonstruiert habe, dass ich dann doch mit ihm auch verwandt war, mit der Leicht-Dynastie. Aber das ist sehr, sehr weit weg verwandt von meinem Urgroßoper. Der Onkel, der Zweig ist das gewesen.
Ja, okay. Und das war in Bad Brambach, war das so die Ecke, ne?
Hohndorf. Hohndorf, Bad Brambach, ja. Genau. Bad Brambach war ja früher auch bekannt als kleine Hochburg des Bogenbaus. Also da gab es schon einige Bogenmacher und war Brambach bekannt.
Und das hat aber im Prinzip nicht wesentlich zu deiner Berufsentscheidung beigetragen, wenn du sagst, du hast das erst vor ein paar Jahren rekonstruiert, überhaupt diese Verwandtschaftsverhältnisse, dass du dich für den Bogenbau entschieden hast.
Nee, das stimmt. Ich war als Kind oft bei meinem Onkel gewesen und der hatte damals natürlich auch schon eine Werkstatt gehabt, selbstständig gewesen als Meister, Bogenbaumeister, und war dort oft in seiner Werkstatt und das hat mich immer fasziniert. Die Gerüche allein von den Shell-Lack und alles, was dort rumstand und allein die Holzarbeiten und mit Holz zu arbeiten, war immer sehr interessant schon als Kind. Ich wusste natürlich damals nicht, dass ich Bogenmacher werde, aber ich wollte unbedingt, das wusste ich, mit Holz arbeiten, irgendwann mal später. Ja, und dann ist es doch Bogenmacher geworden.
Wie kam es dazu, als, sag mal, in deinen jugendlichen Jahren, dass du dich nur genau für dieses Bogenbau entschieden hast und nicht für Drechseln?
Das war eigentlich 8. Klasse Schule, wo man Praktikum in Betrieben machen musste. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Ich habe das probiert und war sehr interessant.
Bei deinem Onkel, oder?
Ja, genau. Und ja, war sehr interessant und wahrscheinlich habe ich mich nicht auch zu doof angestellt. Von daher, sage ich mal, war der Weg schon einigermaßen geebnet für eine Ausbildung und das hat dann auch geklappt.
Hast du damals, also bist du auch Musiker? Hast du auch Instrument gespielt damals schon, oder?
Ich habe Klavier gelernt, tatsächlich. Und habe das auch einige Jahre gemacht. Ja, und war immer mit Musik verbunden. Mein Papa ist Instrumentenbauer gewesen, hat immer Musik gemacht in der Band, seiner eigenen Band und vorher natürlich bei anderen Bands. Und war somit immer mit Musik verbunden. Ach ja, meine Mutter war auch Pianistin, sage ich mal. Also gute Klavierspielerin, die hätte auch den Weg weitermachen können. So Konzertpianistin, aber ja, dann hat sie meinen Papa kennengelernt und somit doch nichts geworden.
Habe ich jetzt richtig verstanden, dass dein Vater auch Instrumente gebaut hat?
Genau, der war Blechblasinstrumentenmacher.
Ah, okay.
Genau.
Also doch schon eine relativ starke familiäre Vorprägung, ja, aus dem Musikinstrumentenbau.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mein Opa hat Klarinette gespielt, professionell. Der hat in der Armee gespielt und später dann Kurkapelle in Bad Brambach. Also immer Musik. Es war immer Musik vorhanden.
Also im Prinzip, du kommst hier aus der Region auch, bist ja aufgewachsen.
Genau.
Bist jetzt aber hier, wir sind, ja, zu was gehört das? Treuen?
Nee, Auerbach.
Auerbach ist es noch. Wie hat es dich speziell hierher verschlagen?
Durch die Frau.
Durch die Frau, also auch.
Also meine Frau kommt eigentlich genau hier aus diesem Ort. Das war irgendwann mal die Entscheidung gewesen, in Bad Brambach zu bleiben, wo ich herkomme, also wo ich herstamme. Oder ein bisschen wegzuziehen. Und naja, jeder, der Brambach kennt, weiß ja, schwierig.
Aber gut, es ist jetzt auch nicht aus der Welt, muss man auch sagen. Ne?
Ja,
also
richtig,
das ist Bad Brambach von hier aus, sind das 40 Minuten mit dem Auto vielleicht
genau,
grob, ne?
Genau.
Würde ich schätzen. Ja, also es ist ja trotzdem noch hier die Region. Ja, lass uns vielleicht mal bei deinem Weg hin zum Bogenbau erstmal bleiben. Du hast das Praktikum gemacht, hast dich danach dann im Prinzip da entschieden, dass du den Weg gehen willst und dann hast du eine Ausbildung ganz normal gemacht.
Genau, ich habe dann Ausbildung begonnen, die 3 Jahre geht. Und als Bogenmacher. Und das war in Klingenthal an der Musikfachschule.
Genau. Und das Bogenmacher ist im Prinzip ein eigenes Handwerk. Ne?
Richtig.
Es ist also nicht der Geigenbau und dann irgendwie nochmal was eine Richtung davon, sondern das ist, was, denke ich mal, auch nicht jeder im Prinzip so weiß, dass es das Bogenbau ein eigenes Handwerk ist.
Genau. Also viele denken ja, dass der Geigenmacher schon die Bögen fertig hat oder mit produziert oder baut, aber Bogenbau ist ein eigenständiger Beruf, den lernt man 3 Jahre und macht dann seinen Gesellenbrief nach der Ausbildung.
Ja. Wie war deine Ausbildungszeit so?
Sehr lustig.
Okay.
Also es war eine sehr schöne Ausbildung, muss ich sagen. Wir hatten immer viel Spaß, haben uns super verstanden und habe auch natürlich einiges gelernt. Also da bin ich meinem Onkel schon sehr, sehr dankbar über die Erfahrung, die ich dort machen konnte. Also sehr dankbar, muss ich
sagen. Wie viele Bogenbauer wart ihr da im Jahrgang bei dir?
Zwei Bogenmacher.
Und das war ja schon ein relativ starker Jahrgang, wenn man
das
so sagen kann.
Das war ein sehr starker Jahrgang, richtig. Genau, dann gab es wohl einige Jahre keine mehr nach unserer Ausbildung. Und die letzten Jahre gab es wohl wieder Bogenmacher aus Familienbetrieben. Ja, also es gibt doch noch einige Bogenmacher, die jung sind, sagen wir so.
Aber sonst könnte man schon fast, ja, der Begriff ist ein bisschen schwierig, aber es scheint so ein bisschen ein aussterbendes Handwerk zu sein, oder? Leider Gottes.
Leider, ja, das stimmt. Also ich glaube, viele wissen nicht, dass es den Bogenmacher gibt. Und dann ist die Problematik halt auch das Holz. Also erstmal an das Grundmaterial heranzukommen, ist schon schwierig. Ich sag mal, wenn man da keine Connection hat oder kein Familienbetrieb ist, wo noch Restbestände da sind, wird es schon schwierig, als junger Bogenmacher da Fuß zu fassen.
Traditionell ist der Bogen aus Fernambuk.
Richtig.
Wird der Bogen aus Fernambuk gefertigt. Das ist ein Holz, was, korrigier mich bitte, in Südamerika vor allem
das ist,
wächst.
Genau, brasilianisches
Holz. Brasilianisch, ne? Und der Baum steht schon seit einigen Jahren unter Schutz und darf im Prinzip nicht mehr geschlagen und gehandelt werden.
Richtig. Das ist das große Problem des Bogenmachers. Man findet keinen Holzhändler, der einen irgendwas verkaufen würde. Erstens mal, weil sie eh nichts haben und das schon seit Jahren, weil sie sich das nicht antun, das Risiko antun, was zu bekommen aus Brasilien. Und dann ist es natürlich ja auch verboten. Also sehr schwierig.
Ja, das heißt, wie kommst du im Regelfall an dein Holz?
Werkstattauflösungen zum Großteil. Man muss halt immer versuchen, irgendwie schnell zu sein. Und man muss es halt auch wissen. Also schwierig, sehr schwierig. Aber ja, Werkstattauflösungen ist so das große Stichwort. Oder man kennt jemanden, wo man angesprochen wird, wo es vielleicht noch irgendwelche Restbestände gibt, die auf dem Dachboden gefunden wurden oder sowas in der Art. Also zumindest nicht über einen Händler.
Ja, aber wichtig ist, dass das Holz im Prinzip eher irgendwo in Deutschland schon ist.
Genau, genau. Also das ist die Voraussetzung.
Ja.
Alles, was über die Grenze muss und das ist Rohmaterial, ist sehr schwierig und sollte man vielleicht auch nicht machen, eben weil der Handel ja verboten ist. Also man wird wahrscheinlich nur Probleme bekommen.
Ja. Gibt es sinnvolle, brauchbare Alternativen als Ersatz?
Es gibt schon andere Hölzer, wo man immer probiert, die vielleicht zu etablieren in dem Beruf. Aber das Problem ist, dass die Musiker eigentlich schon das Fernambuk-Holz wollen. Und das Holz ist ja auch, sag ich mal, noch verfügbar bei den größeren Betrieben oder Familienbetrieben. Und solange das eigentlich verfügbar ist und es wird daraus ein Bogen gebaut, ist alternatives Holz einfach nicht interessant genug. Und ich glaube, das ist auch dem geschuldet, dass einfach nie groß probiert wurde, mal was anderes zu nehmen. Also ich habe das auch versucht, aber es findet keinen Anklang, keinen großen Anklang, weil einfach der Musiker sagt, nö, wenn Sie das Holz nicht haben, dann kaufe ich es halt woanders, den Bogen. Und das ist halt
aber
schlecht.
Es ist trotzdem ja noch spannend, ne? Wie der Kunde da letztendlich, die fehlende Akzeptanz beim Kunde letztendlich das Handwerk da so beeinflusst. Obwohl, selbst wenn es eine Alternative gäbe, die rein technisch, akustisch jetzt nicht schlechter ist.
Ja, sicher. Aber sowas dem Musiker beizubringen, man braucht halt auch Zeit. Zeit und man muss viel mit dem Musiker arbeiten, um erstmal herauszufinden, ist das überhaupt etwas. Und Zeit ist halt so ein kleines Gut, sage ich mal, was nicht groß vorhanden ist irgendwie. Also schwierig, sehr schwierig.
Schwierige Ressource, schwierige Ressource.
Das stimmt. Genau, richtig. Ja.
Okay, du hast deine Ausbildung gemacht. Wenn man heute als junger Mensch sich überlegen würde, das Handwerk, das wäre was für mich, wie schwer würde man sich tun, da eine Ausbildungsstelle zu finden?
Naja, ehrlich gesagt kann ich das gar nicht so richtig beantworten. Ich weiß nicht, ob die Schulen, die ausbilden wie in Klingenthal und Mittenwald, wenn man keinen Ausbildungsbetrieb hat, ob die Schule einen Bogenmacher ausbildet. Ich habe keine Ahnung. Also wird wahrscheinlich schwierig werden. Das Beste wäre natürlich, man hat einen Ausbildungsbetrieb. Aber ich sag mal, die meisten Bogenmacher haben auch schon ein gutes Alter, wo sie vielleicht sagen, ach nö, muss ich mir nicht nochmal antun. Also schwierig, sehr schwierig. Und wie gesagt, selbst wenn man das vorhat, was ein wunderschöner Beruf ist, also ich möchte das keinen abreden oder so, es ist ein wunderschöner Beruf, aber wenn ich mich als Bogenmacher selbstständig machen will, ist wieder das Thema Holz. Wie tue ich meinen Grundwerkstoff erstmal beschaffen? Wie kann ich dann überhaupt Geld verdienen? Schöner Beruf, aber irgendwie schlechte Voraussetzungen.
Ja, da wundert man sich dann auch letztendlich nicht, dass es kaum mehr Bogenmacher gibt überhaupt in Deutschland.
Ja,
ne?
Richtig. Richtig.
Gut, aber wir wollen jetzt mal hier nicht zu negativ malen.
Nein, auf keinen Fall.
Du machst da ja noch deine Arbeit und das ist ja auch gut so. Nach deiner Ausbildung, wie ging es dann weiter?
Ja, nach meiner Ausbildung habe ich noch einige Zeit bei Heiko Wunderlich gearbeitet und parallel in einer anderen Werkstatt. Genau, und das habe ich noch ein paar Jahre durchgezogen, bis mir dann ein Meister gesagt hat, probier's doch mal selber, was willst du hier arbeiten? Genau, und das habe ich mir zu Herzen genommen und habe dann meine Werkstatt gegründet. Ich habe keinen Meistertitel. Das war mir damals alles zu teuer. Geld war eh knapp, sage ich mal.
Ja.
Und ich habe immer versucht, sind wir wieder bei dem Thema, mit dem bisschen Geld, was ich hatte, an Holz zu kommen. Ja. Weil das ja auch ein teurer Werkstoff ist. Und da war mir die Meisterausbildung, ehrlich gesagt, nicht so wichtig, wie an erstmal das Material zu kommen. Und Meisterpflicht war dann auch nicht mehr vonnöten damals. Und somit konnte ich meine Werkstatt aufmachen. Genau, das war 2009, also schon ein Stückchen her.
Ja, mittlerweile über 15 Jahre.
Genau.
Na, dass du hier selbstständig bist. Glaubst du, dass das in irgendeiner Form dieser fehlende Meister irgendwas irgendwo einschränkt?
Ich merke nichts davon, also in keinster Weise.
Es sind jetzt auch nicht die Kunden, die jetzt kommen und sagen, oh, das ist jetzt aber keine Meisterwerkstatt.
Nein, auf keinen Fall. Also das ist mir noch nie gesagt worden und ich habe nie Probleme gehabt und es war nie ein Thema, ob Meister oder nicht. Ich glaube, den Kunden ist das auch relativ egal. Sie wollen ja Qualität und die Kundschaft ist ja in jedem Beruf so. Die Kundschaft kauft ja, was Qualität ist. Und wenn man jetzt nicht allzu schlecht ist und auch vielleicht keinen Meister hat, kann man schon auch damit sein Geld verdienen.
Ja. Wie muss man sich das vorstellen beim Bogenbau? Gibt es da von der Spreizung, was du an Modellen anbietest oder fertigen kannst für, weiß nicht, Violine, Cello etc., sind das sehr große Unterschiede oder gibt es dann auch für die Hersteller, dass man sagt, okay, meine Bögen, die passen jetzt besonders gut zu Hersteller XY oder wie kann man sich das vorstellen?
Also bauen durch alle Bögen für Streichinstrumente, also Violine, Viola, Cello und Bassbögen. Und der Kunde sucht eigentlich den Bogen für sein Instrument aus. Also man kann nie sagen, man baut einen Bogen für das Instrument. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil das immer anders klingt. Jeder Bogen klingt anders. Und es ist manchmal schon eine langwierige Sache, auch für Musiker, erstmal das passende Instrument zu finden und dann noch der Stress, den richtigen Bogen dazu. Es gibt, sage ich mal, Kundschaft, die direkt bestellt. Sie wissen schon, was sie wollen. Muss dann am Ende natürlich auch passen. Oder man geht halt in Musikhäuser oder Ateliers, wo eine Auswahl schon vorhanden ist. Von verschiedenen Meistern, verschiedene Bögen und dort wird einfach probiert.
Wie zum Beispiel bei uns die Mi'kmaq an der Stelle, ne?
Über genau,
die du ja auch nutzt.
Richtig. Man geht hin, nimmt sein Instrument mit und kann dort einfach mal durchprobieren, die Bögen. Und es wird sicherlich etwas dabei sein. Aber zu sagen, ich baue jetzt genau für dieses Instrument etwas, kann funktionieren, aber ich glaube, also ich habe die Erfahrung gemacht, ist schwierig. Wird nicht gleich funktionieren.
Ja, worauf kommt es da im Speziellen an? Auf welche Kriterien, Eigenschaften?
Also Haupteigenschaft, denke ich, sollte sein, dass der Bogen gut klingt. Und das kann nur der Musiker für sich entscheiden.
Was einfach eine subjektive Wahrnehmung ist im Endeffekt.
Nein, man hört es schon raus. Mhm. Also man hört schon, dass jeder Bogen anders klingt. Man kann drei verschiedene Violinbögen bauen und jeder Bogen wird anders klingen auf demselben Instrument. Aber wie der Geschmack des Musikers ist und was er dann auswählt, kann man natürlich nicht beeinflussen.
Mhm. Was macht den... Oder kannst du beschreiben, was den Bogenbau als Handwerk innerhalb von dem Musikinstrumentenbau jetzt besonders macht oder auszeichnet gegenüber anderen Dingen?
Es ist halt eine filigrane Arbeit. Bogenbau ist halt, wie soll ich sagen, man muss Spaß haben, mit Holz zu arbeiten. Es gibt halt so gewisse Kriterien, die im Bogen erfüllen muss, sei es das Gewicht oder die Länge, solche Sachen. Aber also ganz schwierig. Man kann ja nicht sagen, Bogenbau ist jetzt besonders toll gegenüber Geigenbau. Das stimmt ja nicht. Ja, es hat alles seine Berechtigung.
Du arbeitest im Prinzip, also der Hauptwerkstoff ist letztendlich Holz.
Genau.
Und der Bogen wird bespannt, das ist Rosshaar, ne?
Genau, Rosshaar. Das ist meistens sibirisches, mongolisches Rosshaar hat die besten Eigenschaften. Also die Pferde wohnen ja, sag ich mal, in kargen Gegenden und das macht sich wieder bemerkbar durch die Futteraufnahme und die trockene Landschaft auf die Haarqualität. Also sie sind sehr reißfest und
robust.
Genau, robuste Haare. Also man kann, ich sag mal, von deutschen Pferden wird es wahrscheinlich schlecht sein, solche Haare. Und die Tiere werden eigentlich auch für solche Sachen dort gezüchtet. Ist halt eine gute Einnahmequelle, geldmäßig. Sie züchten die Tiere und haben am Ende noch was dabei verdient, obwohl es ein nachwachsender Rohstoff ist. Also Win-Win.
Okay, das ist spannend. Von den Arbeitsschritten her, wie lange brauchst du für einen Bogen, wenn du jetzt an einem Bogen durchgängig arbeiten würdest, was man natürlich nicht macht. Man macht ja meistens irgendwie an mehreren irgendwie Arbeitsschritte parallel. Wie muss man sich das vorstellen? Dauert das Tage, dauert das Wochen?
Also, ich, wenn es mal so grob überschlage, würde ich sagen, 1,5 Wochen für einen Bogen.
Mhm.
Eine Woche bis 1,5 Wochen, wenn man wirklich durcharbeitet und sich nur mit einem beschäftigt.
Ja.
Aber das sollte zu schaffen sein.
Das ist schon spannend, ne? Wenn man diesen am Ende den Bogen sieht, wo er eigentlich, entschuldige, dass ich das sage, aber nicht viel dran ist. Ne? Das ist
ja, stimmt.
Da, also es steckt viel, sicherlich viel Arbeit drin, die man von außen dann gar nicht mehr sieht an dem
ja, Bogen. Ja, richtig, richtig.
Das heißt, wie viele Instrumente, also Bögen im Jahr baust du ungefähr?
Kann ich nicht sagen. Schwierig. Habe ich noch nie gezählt.
Müsste doch abhängig davon, was im Jahr so passiert, oder?
Eigentlich nicht. Die großen Aufträge werden Anfang des Jahres gemacht oder ausgehandelt mit den Händlern, sage ich mal, die man hat. Oder Endkunden. Endkunden ist halt immer so eine Sache, die kommen halt spontan. Das kann man nicht planen.
Ja.
Und die muss man halt irgendwie auch noch unterkriegen, um die Wünsche zu erfüllen. Aber ich sag mal so, vielleicht 5 bis 6 Bögen im Monat ungefähr.
Okay.
Kommt immer drauf an.
Ja. Und du machst, also wenn ich das jetzt raushöre, machst du wahrscheinlich mehr letztendlich über den Handel als jetzt direkt an den Endkunde, oder?
Eigentlich 50-50, würde ich sagen.
Okay.
Der Handel ist schon ein wichtiger Zweig fürs Geschäft. Es sind halt sichere Aufträge, sag ich mal. Vieles, was in den asiatischen Raum geht. Ja, Japan zum Beispiel ist ein großer Abnehmer. Und dann gibt es halt die Endkunden. Und ja, die, wie gesagt, machen schon einen großen Teil aus der Menge im Jahr, was man baut.
Wie kommt der klassische Privatkunde zu dir? Wie findet der dich? Wie kommuniziert er mit dir?
Ja, also wie heutzutage überall. E-Mail oder anrufen, was es alles gibt. Genau. Instagram.
Und wie findet der dich erstmal? Also gibt es, sagen wir mal, speziell, wenn ich jetzt einen Geigenbauer habe, der dann sagt, ach, wenn du jetzt einen Bogen suchst, ach, da gibt es den und den Bogenbauer, die funktionieren, also die machen ganz gute Arbeit, oder das ist dann mal so Mundpropaganda, oder?
Ja, also vieles ist Mundpropaganda, muss man schon sagen. Wenn einer zufrieden ist und es wird den Kollegen gezeigt, das ist dann wie so ein kleines Lauffeuer. Also wie es genau funktioniert, wie die zu mir kommen, kann ich nicht sagen, aber sie melden sich und wollen was haben. Also
das ist die Hauptsache.
Genau, kann mich nicht beschweren.
Du hast vorhin gesagt, du bist jetzt seit 2009 bist du selbstständig.
Genau.
Wie funktioniert dein Alltag hier so? Also anders gefragt vielleicht, wie ist so das Verhältnis zwischen Neubau und Reparaturgeschäft oder anderen Sachen, die du da machst?
Neubau ist natürlich das Hauptgeschäft und Reparaturen kommen in regelmäßigen Abständen. Die typischen Reparaturen wie neue Haare zum Beispiel machen oder die Kopfplatte, die gebrochen ist, was neu gemacht werden muss. Also, wie gesagt, man kann nicht sagen, diesen Monat kommt das und das.
Ja,
bei dem Neubau weiß man es natürlich, was man zu bauen hat. Und Reparaturen ist wirklich, die kommen reingeflogen und macht man halt mit.
Ja, gibt es oftmals Sachen, wo du sagst, das ist jetzt, das kann man nicht mehr instand setzen und was gibt es da für Schadensbilder?
Also ich sag mal, der größte Schaden natürlich, wenn der Bogen gebrochen ist, dann auch das kann man reparieren. Aber dann ist natürlich die Frage, lohnt sich das?
Ja.
Zeitaufwand und bei alten Bögen sicherlich ja, bei teuren, guten Bögen. Aber ansonsten gebrochene Sachen macht nicht viel Sinn. Aber wie gesagt, also Reparaturen, man muss immer abwägen. Also ich sage den Kunden auch, ob sich's lohnt oder nicht. Ich möchte jetzt nicht den Kunden irgendwas aufquatschen, bloß dass ich die Reparatur mache und ich sag mal, mein Geld verdient habe, weil ich will auch, dass die Leute zufrieden wieder rausgehen aus der Werkstatt. Von daher muss man auch so ehrlich sein und sagen, nee, vielleicht sparen sie lieber auf einen neuen, weil das macht hier wirklich keinen Sinn, außer dass es Geld kostet.
Habt ihr im Bogenbau auch so dieses Phänomen so der klassischen Billigware auch aus,
ja,
aus Asien und solche
natürlich.
Geschichten, wo dann die Leute bei dir in der Werkstatt stehen und sagen, hier, ich habe hier einen Bogen, der ist kaputt und reparier den mal bitte.
Genau, das habe ich gemeint mit, lohnt sich leider nicht.
Ja.
Da kostet die Reparatur meistens mehr, als der Bogen neu gekostet hat.
Das kann man vorstellen.
Und ja, man sieht halt da manchmal so die Materialverschwendung auch von den asiatischen Raum. Muss nicht immer nur asiatisch sein, ne? Davon mal abgesehen. Aber wenn man sieht, was so ein Bogen neu gekostet hat, dann fragt man sich schon, also mein lieber Schwan, wie machen die das? Schon interessant manchmal.
Ja, das ist dann wahrscheinlich auch einfach, weiß ich nicht, ob man sowas dann auch nicht mehr handwerklich fertig, sondern dann auch irgendwie in einer Serien.
Ja,
Produktion
auf jeden Fall. Das
an der
wird
Stelle
auch maschinell viel hergestellt, solche Sachen.
Ja.
Und wie gesagt, meistens bei solchen Reparaturen fängt man einmal irgendwo an, kommt dann alles geflogen. Also es ist manchmal schon abenteuerlich.
Das glaube ich.
Ja, ja.
Ja. kannst du sagen, was der vielleicht am schwierigsten zu erlernste Arbeitsschritt am Bogenbau ist oder wo man am meisten Übung und Erfahrung dafür braucht, dass man das besonders gut hinbekommt?
Also bei mir war es wirklich das Biegen der Stange und Hobeln. Das Hobeln an sich war jetzt nicht das Schwierigste, aber die Stange am Ende auf das Maß zu hobeln und dass die Biegung passt, das war schon, da braucht man Jahre für sowas. Das haben mir auch andere Meister gesagt, weil ich wirklich dachte, habe ich vielleicht das Talent nicht oder stellt man sich doch ein bisschen doof an.
Ja, man zweifelt dann irgendwann an sich
richtig.
Selbst. Ne? Ja, das kenne ich gut. Ja.
Aber ich habe das wirklich immer gehört, dass das wirklich über die Jahre kommt, die Erfahrungswerte. Und da ist es eben gut, wenn man auch mal in verschiedene Werkstätten schauen kann, wie andere Meister vielleicht irgendetwas machen oder anders machen, wie man es gelernt hat. Und dann kann man sich halt die besten Arbeitsschritte raussuchen für sich selber. Und das war schon ein großes Plus. Aber ja, biegen, hobeln.
Das Biegen wird, wenn ich glaube, das habe ich schon mal gesehen, über eine Flamme gemacht. Ne?
Genau.
Dass das dann wirklich auch die Biegung halt behält. Das
genau.
Ist, genau.
Offene Flamme wird gebogen. Also viele denken ja, dass der Bogen nass gemacht wird zum Biegen, dass der biegsam wird. Aber jeder ist ja froh, dass er trockenes Holz hat.
Ja, ja.
Gerade im Instrumentenbau. Und offene Flamme, schön warm machen. Und dann lässt er sich schon biegen.
Oftmals liegt das Holz ja auch Jahrzehnte rum, bis es
richtig.
Dann irgendwann mal in Verwendung
genau.
kommt. Ne? Oder bis es irgendwann mal in der Werkstatt aufgelöst wird und so jemand anders kommt, der gerade
richtig.
Sich darüber freut, dass er wieder ein
genau.
wenig Holz hat.
Genau.
Ja, vielleicht komische Frage, aber was treibt dich morgens an, aufzustehen und in die Werkstatt zu gehen?
Die Kaffeemaschine. Ganz ehrlich, also ohne Kaffee geht gar nichts. Früh erstmal der Kaffee und eigentlich der Spaß an der Arbeit. Also ich mache meinen Beruf wirklich sehr, sehr gern. Das Schönste an dem Beruf, finde ich auch, ist, dass man sehr viele interessante Menschen kennenlernt, die Instrumente spielen. Also ich habe jetzt mittlerweile einen wirklich großen Freundeskreis, die überall auf der Welt zu Hause sind. Musiker, Berufsmusiker, die touren und ich sag mal, die einen auch viel Erfahrungsschatz mitbringen, wo man was lernen kann. Und dafür bin ich schon sehr dankbar. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, in welchem Beruf man das so einfach in Anführungsstrichen auch schaffen könnte, mit so vielen Menschen umgeben zu sein, von so vielen Menschen. Das ist wirklich sehr schön. Und das macht natürlich auch dann die Arbeit aus, weil man sich schon wieder freut, wenn man was fertig hat, was jemand bekommt, den es vielleicht dann am Ende sogar gefällt. Und daraus nicht nur eine geschäftliche Beziehung vielleicht entsteht, sondern vielleicht auch eine freundschaftliche. Und das ist wirklich sehr schön. Das macht schon Spaß. Geld ist ja das eine. Geld verdienen muss jeder, wenn er über die Runden kommen will. Das ist schon richtig. Und jeder soll auch sein Geld verdienen. Aber ich finde, wenn Freundschaften entstehen, durch zum Beispiel so einen Beruf, was wieder Musik ist und Musik verbindet, ist das was sehr Schönes, finde ich.
Ja, das stimmt. Was macht für dich heute noch die Region hier, den Musikwinkel? Also was bedeutet das für dich ein Stück weit?
Das ist eine gute Frage. Schwierig zu sagen. Musikwinkel ist bekannt, aber bei vielen auch wieder nicht bekannt, habe ich die Erfahrung gemacht. Musikwinkel, klar, für uns, die hier die Instrumente bauen, ist der Musikwinkel schon was Tolles, weil so viele Handwerker, Instrumentenbauer auf engstem Raum, sage ich mal, in Anführungsstrichen, zusammen sind und es dort ein großer Schatz und Wissen herrscht, der vermittelt werden kann. Das ist schon was Tolles. Aber ich muss gestehen, Musikwinkel mir selber ist mir ehrlich gesagt nicht so wichtig. Mhm. Und meine Erfahrung hat gezeigt, dass die Leute, die von mir was kaufen, denen ist es ehrlich gesagt auch nicht wichtig, ob das jetzt aus dem Musikwinkel kommt, ja, oder aus irgendeiner anderen Region auf der Welt oder Deutschland. Also Musikwinkel ist eine tolle Sache, sicherlich, und man kann damit auch gut Werbung machen. Aber für mich persönlich ist es jetzt nicht das Wichtigste.
Du bist ja nicht wie, ich sag mal, bei anderen, bei Instrumenten, die größer sind, die mehr Komplexität haben, viele Teile. Das sind viele ja letztendlich auf Zulieferer angewiesen, die ja dann wieder in der Region sitzen und wo sich das gut miteinander spielt. Da bist du ja nicht so extrem abhängig, ne?
Nee, das stimmt. Also so ein Bogen und die Bestandteile von so einem Bogen halten sich ja doch sehr an Grenzen. Und es gibt natürlich Zulieferer oder Bestandteilmacher, auch hier in der Region, wo man natürlich auch kauft. Aber du hast schon recht, das ist jetzt nicht wie vielleicht Blechblasinstrumentenbau oder sowas. Ja. Von daher, ja.
Ja, das ist interessant, weil die Ansichten über die Region, wo man selber lebt und arbeitet, doch da sehr divergieren können.
Ja, glaube ich. Also es ist ja auch nicht, ich will das ja auch nicht schlecht reden, den Musikwinkel, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Ich rede nur für mich selber, dass das halt beruflich mir jetzt keinen Vorteil bringt, im Musikwinkel zu sein. Also beruflich im Sinne Verkauf von Bögen, ja, das ist nicht so wichtig.
Ja. Was denkst du, wie lange kommst du mit deinem Holz noch hin?
Ja, gute Frage. Gute Frage. Also, wenn ich da so in mein Lager reinschaue, glaube ich nicht, dass ich bis zur Rente hinkomme. Also, es wird spannend. Mal gucken.
Ja, also an dieser Stelle, wer Christian hier unterstützen möchte und noch irgendwo Holz auf dem Dachboden findet.
Ich sag schon mal danke.
Darf sich gerne melden. Ja. Christian, war eine spannende Sache. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dabei warst.
Ich habe zu danken. War sehr schön, sehr nett. Und ich glaube, es ist Zeit für einen Kaffee.
So ist es. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön.
Ciao. Ciao.